liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute habe ich hier bei mir den Stefan Wagner von der TSG 1899 Hoffenheim zum einen, auf der anderen Seite aber auch für mich eine sehr interessante Entdeckung, Vorstand von Sports for Future. Hallo Herr Wagner.
Hallo, guten Tag.
Ja, stellen Sie sich doch mal kurz erstmal vor, was ist so Ihre Rolle einerseits bei der TSG und andererseits auch eben bei Sport for Future?
Ja, ich bin Stefan Wagner, 48 Jahre alt, komme eigentlich aus Hamburg, war dort auch jahrelang im Sport unterwegs, unter anderem beim HSV, habe mich dann aber mit dem Fokus Nachhaltigkeitsstrategie selbstständig gemacht. Und habe jetzt ein kleines Büro mit meiner Frau gemeinsam in Niedersachsen. Und aus dieser Rolle heraus sind wir viel im Sport tätig, viel in der Region und eben auch an Klimathemen ganz explizit. Und ich bin in dieser Funktion als externer Berater bei der TSG Hoffenheim als Verantwortlicher für die Stabsstelle Unternehmensentwicklung zuständig, schon seit einigen Jahren sehr intensiv. Wir haben aber auch schon für den DFB gearbeitet, den Nachhaltigkeitsbericht, den jüngsten verfasst. Und genau in diesem Zusammenspiel haben wir uns irgendwann mit der Frage natürlich auch näher beschäftigt, wo steht eigentlich der Sport als Ganzes in der Klimadiskussion, und fanden, da geht noch ein bisschen was. Und so kamen wir auf die Idee, Sports for Future ins Leben zu rufen. Und mittlerweile sind wir ein e.V., wo ich zum Vorstand zähle.
Okay, ja, ich finde das nämlich auch sehr interessant. Also wenn man jetzt mal so ganz von außen auf den Sport schaut, ist die Verbindung ja jetzt erstmal nicht die nächste, zu sagen Sport und Umweltschutz. Gerade jetzt, meinetwegen Bundesliga ist ja jetzt, sagen wir, Fußball, Profifußball, der Sport in unserem Land und ist jetzt nicht verschrien, sich für Umweltschutz und solche Themen groß zu interessieren. Es gibt immer wieder Ausnahmen, deswegen finde ich auch diese Verbindung sehr interessant. Sie sagen, Sie kommen eigentlich aus dem Sport. Wie kam denn bei Ihnen so dieses Interesse oder Bewusstsein für unser Klima und das Umwelt? Wie kam das zu Ihnen?
Ich war 2008, als ich beim HSV anfing, wurde ich beauftragt, einen ersten Nachhaltigkeitsbericht für den HSV zu schreiben und habe mich dann näher beschäftigt. Das war jetzt auch für mich nicht ganz neu und ich hatte schon eine gewisse Affinität für derartige Themen, aber fing dann an, mich etwas näher damit zu beschäftigen und traf dann unter anderem Klaus Milke, den Sie ja wahrscheinlich auch kennen, über seine Rolle bei German Watch und Gründer von Atmosphäre oder Mitbegründer von Atmosphäre, der mich sehr stark inspiriert hat und wo ich jetzt dann nach und nach mehr eingestiegen bin in das Thema. Wir haben bereits 2009 übrigens beim HSV damals ein Klimaschutzspiel veranstaltet und diverse Dinge gemacht in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und so hat sich es für mich interessehalber immer weiter fortgesetzt.
Stimmt da jetzt überhaupt die Einschätzung, die ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen habe? Oder passiert jetzt auch im Profisport viel mehr in Richtung Klimaschutz, als man jetzt als relativ Außenstehender wahrnimmt?
Ja, es stimmt beides, wie man, also es gibt ja keine wirkliche breite Wahrnehmung des Sports als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Das muss man wohl so stehen lassen, denke ich. Aber natürlich gibt es immer wieder einzelne Akteure, die da sehr aktiv sind, sich sehr positiv engagieren. Und es gibt diejenigen, die sagen, was haben wir damit zu tun? Wir sind ein Fußballverein. Und so irgendwo dazwischen bewegen sich viele. Ich denke, dass es in den letzten, ja, also man kann wahrscheinlich auch sagen, mit der Entwicklung Fridays for Future mittlerweile auch einen höheren Aktivitätsgrad dort gibt. Und ich höre und weiß von vielen, die sich da jetzt mittlerweile sehr viel stärker und fundierter mit beschäftigen, als es noch vor einiger Zeit der Fall war.
Okay, gerade weil Sie jetzt Fridays for Future ansprechen, ist wahrscheinlich auch so eine Entwicklung, klar, jetzt ein gemachter Spieler, es lebt ein Stück weit in seiner Blase, aber man kommt ja auch aus der Jugend und auch jetzt mal, um einen größten Verein zu nehmen, Jugendspieler beim FC Bayern, der vielleicht schon auf dem Weg in die Profimannschaft ist, eine große Karriere vor sich hat, geht trotzdem noch an die Schule einfach und kommt dann dort in Kontakt. Und sehen Sie da so eine Entwicklung, dass das aus der Jugend auch rauskommt?
Ja, also dafür bin ich nicht nah genug dran an den einzelnen Nachwuchsspielern, als dass ich das wirklich beurteilen könnte. Natürlich gibt es die und man kennt die dann auch, diejenigen, die sich da wirklich engagieren, aber es gibt genauso viele wie auch in der gesamten Jugend oder in der gesamten Gesellschaft, diejenigen, die sich dafür jetzt weniger interessieren.
Okay, naja, das wäre wahrscheinlich dann eher eine Frage, die ich dann Mieke Lorenz stellen werde. Die ist ja noch relativ jung und hatte wahrscheinlich die Schulzeit jetzt keine 30, 40 Jahre hinter sich, also vielleicht noch ein bisschen mehr Draht dazu. Das wird ja übrigens dann die zweite Folge von dem Interview sein, aber dazu gleich am Ende noch mehr. Jetzt mal zur TSG, also wir haben ja schon gesagt, es gibt Vereine, die sagen, wir machen Fußball oder meinetwegen Handball, was auch immer und was interessiert uns Umweltschutz. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch in gewisser Weise Vorreiter. Bei der TSG Hoffenheim weiß man ja, dass da zumindest es ein sehr moderner Verein ist, also auch auf der technischen Seite natürlich. Wie ist das dann? Wie kam denn die TSG zum Umweltschutz? Oder als sie da reinkamen, war das schon ein großes Thema und was passiert da so?
Ja, aber also das muss man ein bisschen unterscheiden. Die TSG hat von Anfang an relativ viel gemacht. Die haben ein junges Stadion verhältnismäßig. Dort gibt es eine große Solaranlage mit 10.000 Quadratmetern. Am neuen Trainingszentrum gibt es eine weitere mit 2.500 Quadratmetern. Regenwasser, Zisterne, Pelletsheizung und so weiter. Das heißt, eigentlich war man dort schon im Verhältnis relativ weit. Als wir dann zur Fragestellung kamen, wie widmen wir uns diesem Thema als Zukunftsthema, als strategisches Thema? Wir haben dort eine Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben gerufen, die heißt TSG ist Bewegung. Und dort gibt es 5 Handlungsfelder. Eins davon ist Ökologie. Also das Ergebnis dieser Diskussion kennen Sie jetzt schon. Aber die Diskussion ist trotzdem nicht ganz einfach, denn wir alle kennen natürlich auch im privaten Umfeld diejenigen, die sich für Klimaschutz engagieren und dann in Diskussionen kommen, dann wird man gesagt, ja, aber du bist doch auch dann und dann schon mal, was weiß ich, da und dahin geflogen oder du fährst auch Auto oder was weiß ich, wie diese Whataboutism-Diskussion kennen wir wahrscheinlich alle leider. Und da ist der Sport natürlich insbesondere anfällig, denn die Widersprüche sind natürlich trotzdem da, selbst wenn man sich jetzt stärker diesem Thema stellt. Also da braucht man ja nicht weit gucken. Da guckt man einmal auf den Parkplatz. Wir haben die jungen Spieler im Moment schon angesprochen. Da fahren nicht nur die kleinsten Autos auf dieser Welt rum. Und insofern ist es sehr naheliegend und diese Reflexe gibt es dann auch. Auch als wir Sports for Future ins Leben gerufen haben, kam dann kurz darauf eine Bildschlagzeile mit ja, gestern noch Sports for Future ins Leben gerufen und heute fliegt man schon mit dem Charterflieger ins Trainingslager. Was auch korrekt ist, was auch stimmte natürlich. Aber dieses Maß an Angreifbarkeit ist ja offenkundig, weil der Sport genauso wenig wie der Rest der Gesellschaft jetzt schon top ist in diesen Fragen, selbst wenn man sich engagiert. Und das scheut man natürlich, will man sich ja auch nicht unbedingt ausliefern. Und tatsächlich ist es so, dass es nach wie vor manchmal besser scheint, man bleibt irgendwie unterm Radar. Wobei ich das Gefühl habe, genau das dreht sich gerade. Wir haben festgestellt, dass die Anzahl an Anfragen von NGOs, von Medien in diese Richtung deutlich gestiegen sind. Ich erwähnte vorhin die 2009-Initiative dort beim HSV, da hat das, um mal ehrlich zu sein, eigentlich keinen so richtig interessiert. Also weder auf Fanseite noch auf Medienseite noch auf NGO-Seite. Und deswegen, das hat sich geändert, aber die Diskussion zu führen war nicht ganz einfach, aber einfach auf eine positiv-sachlich differenzierte Art. Und wir kamen dann eben auch zu dem klaren Ergebnis, wenn wir uns Nachhaltigkeitsthemen ernsthaft stellen wollen, dann gehört das Thema Ökologie, dann gehört das Thema Klimaschutz definitiv dazu. Ansonsten braucht man eigentlich gar nicht anfangen.
Genau, ich meine, eben, es ist ja auch ein Anfang. Also man darf ja nicht vergessen, dass jetzt welche Sportart auch immer, ein Sportverein erstmal kein Umweltschutzverein ist, sondern ein Sportverein, der sich dem Umweltschutz zuwenden kann, natürlich. Aber wie Sie schon angesprochen haben.
Genau, aber diesen Weg muss man den einzelnen Akteuren aber auch zugestehen. Und es ist manchmal einfach für jemanden, der ein bestimmtes Interesse verfolgt, indem er auf die Prominenz des Fußballs, der Bundesliga oder auch des Sports im Allgemeinen nutzt, um ein bestimmtes Thema zu platzieren, was dann aus der bestimmten Perspektive gerade ja, wichtig scheint. Und dann guckt man eben lieber auf den Makel als auf das, was schon Gutes da ist. Und deswegen ist das manchmal so ein bisschen schwieriger.
Ja, genau. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel habe ich ein Bild vom Twitter-Account von Aubameyang gesehen. Das trifft, glaube ich, ganz gut in diese Sparte, weil natürlich ist es ganz klar gut, wenn jetzt jemand wie Aubameyang, der auch in Deutschland bekannt, in England bekannt und so weiter darüber hinaus, seinem Heimatland sowieso, einfach auch mal so ein Thema aufmachen würde. In dem Fall war das Bild allerdings seine Autoflotte und das war schon ganz nett anzuschauen. Also da weiß man, da geht schon einiges hinten aus dem Auspuff raus. Oder auch jetzt der Messi-Deal, ne? Also wenn man sieht, diese 57 Millionen, die da jetzt im Raum stehen und dann auf der anderen Seite engagiert sich jemand mal irgendwo. Das führt mich nämlich genau zu dem Ding, was wir jetzt schon angesprochen haben, würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie Sie und dann auch die Vereine damit umgehen, weil na, einerseits haben natürlich große Firmen, sei es im Sport oder auch Vereine, wie auch immer, gerne mal den Reflex, einfach Greenwashing zu betreiben. Das ist ja durchaus so ein Ding. Auf der anderen Seite haben jetzt Leute wie wir jetzt, Scientists for Future meinetwegen, Fridays oder überhaupt Klimaengagierte, auch wiederum den Reflex, überkritisch zu sein, was das angeht. Also da ist also eine gewisse Spannweite. Also genau diese Dinge, wenn jemand den ersten, zweiten Schritt macht in Umweltschutz, in Richtung Klimabewusstsein, aber erstmal aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und dann werden, wie Sie ja gesagt haben, immer die schlechten Sachen hervorgeholt. Haben Sie da, ich würde es mal sagen, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die sowas interessiert, ein einfaches argumentatorisches Handwerkszeug, um da ein bisschen...
Naja, ich glaube, das ist, also erstens mal Greenwashing, ich glaube, also vielleicht kann man da irgendwie ab und zu mal punkten, aber wir wissen ja mittlerweile, gerade jetzt dort, wo näher hingeguckt wird, und dazu zählen Fußballvereine in der Regel, funktioniert das nicht auf längere Sicht. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Also, dass man da jetzt ernsthaft glaubt, man kann jetzt irgendwie mit ein bisschen, ich nenne es mal Gedöns, ernsthaft punkten über längere Zeit, das glaubt, meine ich, keiner mehr. Ich glaube, man muss sich im Klaren sein, dass derartige Kritiken kommen können und man muss das aushalten und man muss diese Themen aus einer Haltung heraus betreiben und nicht aus einem direkten PR-Interesse oder ähnlichem, sondern wenn das passiert und man weiß, okay, da bin ich vielleicht schon gut und da bin ich vielleicht noch nicht gut und es kommt jemand vorbei und sagt, also um die TSG Hoffenheim als Beispiel zu nehmen, dort haben wir Anfang dieses Jahres das Becherkonzept umgestellt von Einweg auf Mehrweg. Und dafür haben wir uns nur ein bisschen Zeit gelassen, weil wir das dann mit dem Partner PreZero, die da eben auch, Sie sprachen ja Unternehmen an, relativ stark mit diesem inhaltlichen Antrieb auch eingestiegen ist in das Engagement, haben wir dieses Becherkonzept dann mit etwas mehr Vorlauf umgesetzt und glauben, dass es jetzt ein gutes Thema ist. Aber bis dahin wurde ich dann natürlich auch oder die Geschäftsführung gefragt, ja, toll, jetzt macht ihr da dies und jenes, aber was ist denn mit dem Becherkonzept? Und dann kann man nur sagen, das stimmt. Das ist ein Punkt, an dem, das ist noch eine offene Baustelle, aber da sind wir dran. Oder wir können das vielleicht auch jetzt gar nicht ändern, weil ich glaube, dann ist ja einfach die Offenheit wichtig und man muss den Widerspruch hinnehmen. Denn wenn wir alle nicht Widersprüche vorweisen könnten, dann hätten wir nicht das Problem, das wir haben. Und ich glaube, gerade wenn die Fußballvereine sich ein Stück weit so öffnen, dass sie sagen, okay, wir erkennen das Thema an als eines, das für uns ebenfalls von Bedeutung ist, für das wir eine Verantwortung übernehmen müssen, weil wir alle in der Gesellschaft mittlerweile gefordert sind. Mhm. Aber wir sind trotzdem noch nicht perfekt und wir müssen das aushalten, dass wir das nicht sind. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für Unternehmen, die vielleicht einer ähnlichen Fragestellung stehen. Und so kann auch der Fußball in seiner Fehlbarkeit durchaus ein Vorbild sein, wenn man es ernst meint.
Das vorausgesetzt, ganz klar. Apropos Vorbild und auch diese Perfektionsgeschichten, was ganz interessant ist, sind ja manchmal Analogien, also zum Beispiel Medizin, Ärzte sind ganz klar darauf ausgerichtet, mit Notsituationen umzugehen. Natürlich ist jetzt ein Blutsturz, der im Krankenhaus ankommt, eine ganz andere Notsituation als der Klimawandel, aber die Mechanismen, die Handlungsumstellungsmechanismen, jetzt mal so gesagt, kann man durchaus hier und da vergleichen. Also zum Beispiel, dass man erstmal analysiert, was ist jetzt wichtig, was ist der nächste Schritt. Das brauche ich nicht machen, wenn keine Notsituation vorherrscht oder nicht zwingend. Gerade beim Profifußball, der ja doch gerade in der Spitze auch sehr, 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 ja, sehr viel immer enger wird alles, dass man da überhaupt noch durchkommt, hat ja auch diese Mechanismen, das Training muss nahezu perfekt, hundertprozentig Perfektion gibt es ja nicht, aber nahezu perfekt sein, die Abstimmung, das ist ja auch mal unabhängig von dem Detail, dass man jetzt die oder Trainingsweise umsetzt, sondern tatsächlich auch vom Methodischen her, ist ja da durchaus ein hohes Niveau an Professionalität vorhanden, gehe ich jetzt mal von aus, sonst wird es nicht so laufen. Sehen Sie da auch eine Brücke, also ähnlich wie jetzt auch mit dem Ärztebeispiel, dass man da methodisch voneinander lernen kann, also den Perfektionsdruck, sage ich mal, des Fußballs und wie man den umsetzt, auf zum Beispiel Klimatechnik übertragen?
Ich würde behaupten, eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall.
Okay.
So wie ich es erlebe, ist der Druck innerhalb des Profifußballs auf die handelnden Akteure oft extrem hoch. Ich zitiere mal einen Manager eines Bundesligisten, der sagte beispielsweise in Bezug auf Klimaschutzfragen, was nützt es mir, wenn ich jetzt hier irgendwie was auch immer im Bereich Klimaschutz tue und dann spielen wir in der zweiten Liga. Und die Professionalität, die Sie angesprochen haben, die gibt es natürlich. Man versucht wirklich jedes Rädchen noch weiter zu drehen und zu perfektionieren in sportlicher Sicht. Mhm. Aber da wird natürlich die Luft auch schnell dünn. Und wenn es dann darum geht, schaffe ich diesen Extraschritt oder ich verliere mal dreimal in Folge, dann spürt man in Organisationen, gerade diejenigen, die nicht so stabil unterwegs sind, schnell, dass alles nur noch auf den Fußball ausgerichtet ist. Und wenn man dann versucht hat, und ich kenne diese Gespräche auch aus eigener Erfahrung, nicht bei der TSG Hoffenheim zum Glück, aber in vorherigen Stationen, dass dann diese Themen einfach schnell unter den Tisch fallen. Und man in so einem Krisenmodus ist, in der es kaum noch erlaubt ist, überhaupt über Randthemen, in Anführungsstrichen Randthemen, aus Perspektive des Managers in einem Fußballclub, ist Klimaschutz dann eben ein Randthema, dann darüber zu diskutieren. Das führt aber eigentlich wiederum eher zu der Grundausrichtung, dass wir alle wissen, wir werden die Klimakrise nicht lösen, wenn wir uns darauf verlassen, dass einzelne Individuen, einzelne Personen, einzelne Organisationen für sich das Richtige tun, weil sie sich moralisch oder aus innerer Haltung verpflichtet fühlen, sondern man muss es als Gesamtsystem angucken. Und wenn ein Fußball-Bundesligist glaubt, und das ist natürlich jetzt eine Überspitzung, die Frage Platz 1, 2, 3, 4 entscheidet sich darüber, ob ich in Klimaschutz investiere oder doch lieber nochmal einen Spieler kaufe oder ihm mehr zahle oder sowas in der Richtung, was natürlich in dieser engen Darstellung nicht stimmt, aber dann wird immer der Fußball gewinnen und nicht der Klimaschutz. Und das kann man dem einzelnen Handelnden dann auch nur schwer zum Vorwurf machen, weil das ist seine Aufgabe, dass er sportlich erfolgreich ist in allererster Linie. Und wir wissen auch, dass die Leute dann oft schneller wechseln, als sie gucken können. Und deswegen wird das immer so sein. Deswegen wird man einfach eher auch gucken müssen, ob sich die Liga nicht auf ein gemeinsames Verständnis einigen kann, was das Thema Klimaschutz betrifft. Und natürlich dann nochmal die Stufe drüber, wie wir das über grundsätzliche Regelungen hier verabreden, dass wir im Klimaschutz vorankommen.
Ich weiß nicht, also, ob das jetzt so richtig ist, ob man das so sagen kann, aber es wäre jetzt mal interessant von Ihnen zu hören, was Sie dazu sagen, nämlich, dass der Klimawandel, jetzt gehen wir gar nicht ins Extrem, wo man, was weiß ich, an den Nordpol ziehen muss, das wäre jetzt Quatsch, aber trotzdem einen gewissen Impact auch auf den Fußball hat. Also mir kamen ein paar Gedanken, wie zum Beispiel Screenkeeping, also nach dieses Jahr ging es ja, aber Trockensommer und vielleicht irgendwie 3 Grad mehr jeden Tag im Hochsommer, also mal eine Woche 40 Grad und man hat jetzt kein abschließbares Dach, müsste man doch Einflüsse merken und vor allem vielleicht auch bei den Trainingsbedingungen, also gibt es da Sachen, wo man jetzt schon ahnen kann, dass der Fußball sich auch umstellen muss ein bisschen, einstellen muss auf, und sei es natürlich, dass man eine Trainingshalle baut. Oder ist das eher irrelevant?
Ja, also das ist mir ehrlich gesagt so noch nicht begegnet in dieser Dramatik oder so. Also da ist es wahrscheinlich besser, mal einen Wintersportler zu fragen. Da werden sie wahrscheinlich enger dran sein an diesen direkten Auswirkungen. Gut, wir erleben es jetzt in Katar, gut, dass wir dann in den Winter gehen und in irgendwelchen vollklimatisierten Fußballstadien absurderweise Fußball spielen lassen. Gut, ja, da ist es wahrscheinlich auch so im Sommer schon immer heiß gewesen und jetzt nochmal so viel heißer, dass man das einfach dann nicht mehr dort veranstalten kann. Ich glaube, in unseren Breiten ist es zum Glück soweit noch nicht, aber wir wissen natürlich auch, dass diese Gefahr droht. Aber tatsächlich ist mir das so noch nicht begegnet, wie Sie es geschildert haben.
Ja, also so krass ist es natürlich noch nicht, aber jetzt auch nicht, dass man das irgendwie langfristig so sieht, haben sie jetzt auch noch nicht irgendwo einen Verein gefunden, der sagt, okay, wir haben das auf dem Schirm in 20 Jahren, 15 Jahren.
Nein, normalerweise reichen die Handlungshorizonte dann eher jetzt nicht auf 20 Jahre.
Okay. Eine Frage jetzt noch zur TSG, beziehungsweise zwei Sachen. Also erstmal möchte ich das noch aufgreifen mit dem Trikot. Das war ja überhaupt der Ansatz für unser Gespräch. Und dann noch was, und dann würde ich mal zum Sports for Future übergehen. Das aktuelle Trikot, also jetzt für die nächste Saison 2021 der TSG, ist komplett aus recycelten Plastikflaschen. Das ist richtig?
Zu 92%, ja.
92%, genau.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein großartiger Schritt, den wir bzw. dann der Ausrüstungspartner Fioma dort gegangen ist, und es ist eben ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg dahin, wirklich nachhaltiger zu sein, und übrigens nicht nur das Trikot der Mannschaft, sondern eben auch die Trikots, die dann im Fanshop erhältlich sind. Manchmal sind es ja dann wirklich nur die Spieltrikots, die dann in so einer Sonderedition gefertigt werden. In dem Fall ist es nicht so. Und genau, das ist der nächste Schritt, und den finden wir alle, freuen wir uns alle sehr drüber.
So, jetzt haben Sie einiges erzählt, wo die TSG intern viel tut. Gibt es da auch externe Geschichten, wo Sie sich als TSG engagieren? Meinetwegen im Ausland, meinetwegen anderswo jetzt als direkt im Verein?
Ja, ich sprach vorhin die Handlungsfelder an. Eines davon ist Afrika. Da gibt es eine Vorgeschichte, warum sich die TSG mit Afrika, in dem Fall gibt es einen Vorfall in Namibia mit der U23 und eine Initiative des ehemaligen Spielers und Funktionärs der TSG Lutz Pfannenstiel in Namibia. Daraus ist eine Affinität entstanden, und wir haben uns dann die Frage gestellt, was können wir eigentlich dort tun, und haben tatsächlich Afrika als ein Handlungsfeld, als Kontrapunkt zu den klassischen Internationalisierungsvorhaben einiger Akteure gesetzt und sind dort im Bereich Sport für Entwicklung unterwegs, gemeinsam mit dem BMZ und der GIZ vor Ort in Namibia, Südafrika, auch in Kenia zuletzt. Wir kompensieren, wie wir ja schon gesagt haben, unseren Fußabdruck über ein Aufforstungsprojekt in Uganda. Und haben auch für die Zuschauer die Möglichkeit geschaffen, sich über ein sogenanntes Klimaticket auf eine sehr niedrigschwellige Art und Weise daran zu beteiligen. Das heißt, dort kann man mit einem zusätzlichen Euro jeweils einen Baumsetzling zum Ticketkauf hinzubuchen, und dieser Baumsetzling wird dann in einem Aufforstungsprojekt für Kleinbauern in Uganda dann halt gepflanzt. Und darüber hinaus haben wir auch eine eigene Textilmarke ins Leben gerufen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ebenfalls in Uganda, und zwar zu 100% in Uganda produziert wird. Das ist die Marke Umoja, sicherlich auch was Besonderes für Bundesligisten, weil wir gesagt haben, die Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftliche Zusammenarbeit hört eben nicht darauf, dass man da mal Fußballtraining veranstaltet oder ähnliches tut, sondern lass uns doch die Möglichkeiten eines Fußball-Bundesligisten nutzen, um hier dann auch in gewisser Weise einen Marktzutritt für eine solche Marke zu schaffen.
Also das ist durchaus Sache.
Umoja steht, Swahili heißt Einheit, also auch das ist sozusagen die Aussage, die wir damit verbinden und sagen, wir wollen einfach gemeinsam die Möglichkeiten eines Bundesligisten nutzen, um gesellschaftlich Nutzen zu erzeugen, aber eben natürlich auch für den Club selbst.
Und natürlich auch die klimatische Einheit des Planeten letztlich. Namibia ist relativ weit weg zu uns hier, und trotzdem sitzen wir im gleichen Boot.
So ist es.
Wie ist denn das? Also da haben Sie dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen Kontakt. Man fliegt auch ab und an mal rüber, wo man jetzt wieder natürlich bei dem Flug-CO2 wären, aber da hat man es ja vorhin schon. Ich glaube, da muss man jetzt nicht irgendwie zu deutlich hingucken. Haben Sie da so ein bisschen eine Einschätzung, wie jetzt auch in afrikanischen Ländern, jetzt zum Beispiel in Namibia, eben das Bewusstsein einerseits für den Klimawandel ist und auch wie groß dort schon der Impact, also das Ganze, spürbar ist?
Ja, also da werden in Ihren Kreisen wahrscheinlich die Menschen viel, viel besser Bescheid wissen. Wir haben Einblicke bekommen, ja. Vor Ort ist es auch so, dass wir die Projekte, die wir dort vor Ort durchführen, sind Projekte, bei denen wir versuchen, Umweltbildung und also Sport und Fußball zu nutzen, um Umweltbildung dort zu betreiben für Multiplikatoren, die dann als Coaches in ihre Communities gehen. Und natürlich hat man die Dürren mit in Namibia und im vielen Teil südlichen Afrika, in Uganda haben uns die Kleinbauern davon berichtet, dass sich die klimatischen Veränderungen, Verhältnisse verändern. Sie deswegen zu anderen Anbaumethoden überwechseln und so weiter. Also das ist, haben wir natürlich alles mit angesprochen und versuchen das auch zu transportieren, so gut wir das können, weil natürlich haben Sie angesprochen, dass wir da dann eben auch sehr ausgesucht und sehr dosiert dann auch mal vor Ort sind, um eben diese Partnerschaft noch aufbauen zu können. Aber versuchen natürlich dann auf anderem Wege dann positiven Klimaeffekte zu erzielen über die genannten Projekte, die wir da anstreben und unterstützen.
Genau, das hat man ja am Anfang schon, dass es ein Sportverein ist, erstmal ein Sportverein und man kann es jetzt nicht erwarten, dass da Klimaschutz betrieben wird. Schön ist, wenn es passiert und man merkt ja, dass sie da auch in Zusammenarbeit mit der TSG auf einem Weg sind, der noch nicht zu Ende gegangen ist, aber eben schon einige Schritte unterwegs. Jetzt würde ich gerne mal auf die Sports for Future zu sprechen bekommen, was ja eine sehr interessante Initiative ist. Fand ich spannend, weil man als Scientist for Future, man hat zu allen möglichen auch Kontakte. Lustigerweise ist mir Sports for Future noch nie beim Weg gelaufen vorher. Haben Sie das Gefühl, dass das auch nicht so ganz nah dran ist manchmal an den anderen Klimabewegungen? Oder wie stehen Sie dazu? Ich meine, das ist ja auch eine recht kleine Initiative erstmal. Sie haben die mitgegründet, sind ein paar Sportler, 4 Vereine oder 5, wenn es richtig im Kopf habe, die da jetzt konkret mit drin sind.
Ja, das waren die Initiatoren, die Sie jetzt, glaube ich, gesehen haben. Genau, so. Also das war die Entstehungsgeschichte war, dass wir uns aus unserer Arbeit heraus die Frage gestellt haben, wo steht halt der Sport in Fragen des Klimaschutzes und der Klimakrise und haben dann eben auch gesehen, wie viele Initiativen es bereits gibt aus in den For Future Gruppierungen, aber eben nicht den Sport und fanden das dann eigentlich in der Sekunde so absurd, weil der Sport so viele Menschen verbindet und auch so viele Menschen verbindet, die sich vielleicht nicht so stark bisher damit beschäftigen und deswegen einfach eine gute Funktion hoffentlich erfüllen kann, einfach auf eine verbindende, positive Art und Weise. Das ist zumindest das, was wir glauben, was der Sport beitragen kann und sollte. Mehr Menschen noch davon zu erreichen und mitzunehmen hin zu einer echten Bewältigung, Bekämpfung der Klimakrise, anders als wir das bisher tun. Und ich hatte Ihnen ja vor eingangs schon erzählt, dass wie die Gespräche dann manchmal in zum Beispiel Bundesliga-Clubs laufen, wenn es um solche Commitments angeht. Und da sind wir ja eigentlich schon auf dem Weg in eine relativ politische Auseinandersetzung. Dennoch war das ganz leicht, mit den Akteuren zu sprechen, mit denen ich dann gesprochen habe. Also die TSG Hoffenheim war logischerweise mein erster Ansprechpartner und die haben sofort gesagt, sogar geholfen bei der weiteren Entwicklung, da sind wir dabei, das müssen wir machen, aber nicht alleine. Und wir haben dann über unser Netzwerk verschiedene andere angesprochen, wie jetzt Werder Bremen zum Beispiel, den VfL Osnabrück, die Deutsche Sportjugend, Fabian Hambüchen, einige mehr, die auch fast sofort gesagt haben, ja, da sind wir dabei. Und nun mittlerweile sind wir etwas über 200 Unterstützer, Vereine, Verbände, Einzelsportler, also auch der Landessportbund NRW ist dabei, die Deutsche Behindertensportjugend, das Team Alicia, die Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen, einige auch prominente Einzelsportler und Olympioniken sind dabei. Und diese repräsentieren, also die Unterstützer von Sports for Future, etwas mehr als 15 Millionen Menschen. Tatsächlich sind wir jetzt dabei und noch mehr, ich sag mal, Wahrnehmung zu bekommen, um noch tiefer dann auch in den Sport einzusteigen und differenzieren uns wahrscheinlich ein bisschen auch von den anderen For Future Gruppen dahingehend, dass wir natürlich versuchen, eher zu verbinden und eher möglichst viele Leute mitzunehmen und nicht so stark zu polarisieren, wie es andere tun.
Also jetzt eine Kooperation
mit... Weil ich gar nicht werten will, dass aus der jeweiligen Perspektive ist das wahrscheinlich genauso richtig, aber wir denken eben, dass der Sport da eher eine verbindende Funktion einnehmen sollte.
Genau, also wie Sie schon sagen, ja auch das Erreichen von Leuten, die jetzt für das Thema vielleicht noch keinen wirklichen Bewusstsein haben, aber halt gerne in der Fankurve stehen oder sonst irgendwie Sport interessiert sind, die werden jetzt davon, sag ich mal, den Aktionen manch anderer Klimaorganisationen natürlich nicht erreicht, teilweise verschreckt. Wie stehen Sie dazu? Finden Sie, dass jetzt da jede Bereich, nehmen wir mal Sea Shepherd auf der einen Seite, die ja durchaus recht rabiate Aktionen fahren, allerdings unter gesetzlich gesichertem Deckmantel. Nehmen wir jetzt mal Extinction Rebellion, die, denke ich mal, die in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest am kritischsten betrachtet werden, mit recht viel zivilem Ungehorsam. Und jetzt eben Sports for Future, was ja natürlich eine ganz andere Ecke ist. Sehen Sie das trotzdem so als mehrere sehr wichtige Player, die halt ihr Teil beitragen, oder sehen Sie es teilweise auch einfach kritisch?
Im Prinzip würde ich das gar nicht gerne bewerten, weil ich glaube, die Grundlage, auf dem wir alle stehen, die sich fürs Klima engagieren, ist, dass wir wollen, dass wir eine Zukunft für uns, für unsere Kinder, für nachfolgende Generationen haben. Und ich möchte es deshalb nicht bewerten, weil ich glaube, jeder muss für sich seine Mittel wählen. Und solange sie sich auf rechtlichem Grund bewegen, solange kein anderer versehrt wird, finde ich sie erstmal legitim. Und die Dimension der Klimakrise ist natürlich so überbordend groß, dass man da auch großes Verständnis dafür hat, wenn die Sichtweisen immer klarer werden, so möchte ich es mal ausdrücken.
Okay, also Sie haben da schon Verständnis.
Das, was ja passiert ist, dass handelnde Menschen, die sich eher noch nicht so stark für das Thema Bewältigung der Klimakrise engagieren wollen oder es immer sozusagen in diesen Ja-Aber-Kontext setzen, manchmal versuchen, die gesamte Bewegung zu framen als Randgruppe als, ich glaube, fließen ja manchmal auch so religiöse Begriffe rein, um dem so eine Art Glaubensrichtung zu verpassen, was es ja nicht ist, denn ich rede jetzt auch im Podcast für die Science for Future, wir reden über eine wissenschaftliche Grundlage und das, was Sports for Future dann eher tun möchte, ist zu sagen, das Framing zu entziehen, sondern zu sagen, so, Moment mal, wir gewinnen ja nichts dadurch, indem man beispielsweise, wenn ein Vorschlag kommt, in irgendeine Motivation von wegen, der möchte jetzt nur irgendwas verbieten oder so zu unterstellen, sondern lass uns über die wissenschaftliche Grundlage reden, lass uns fair miteinander umgehen, lass uns gemeinsam über die Klimakrise reden. Das ist aus unserer Sicht keine politische Frage, sondern es ist aus unserer Sicht eine Frage, die uns alle in gleicher Weise betrifft und der wir einfach dann auch mit der Ernsthaftigkeit und nicht mit irgendwelchen gewohnten politischen Reflexen begegnen sollten.
Okay, genau, macht ja Sinn. Ich meine, kann man ja auch nachvollziehen, wenn es irgendwie eine alleinerziehende Mutter sieht, wie die Zukunft ihres Kindes sich entwickeln wird und dann sich halt vielleicht auch mal irgendwo festkettet. Würde ich persönlich jetzt auch nicht machen, aber psychologisch verständlich ist es natürlich, dass man in der Bedrohung, die da tatsächlich am Horizont erscheint, auch mal rabiatere Wege geht, aber eben, ja, man muss es sich halt nicht gegenseitig vorwerfen, dass man unterschiedliche Wege geht. Ist ja auch von Vorteil. Also letztlich, sie erreichen mit den Spots for Future andere Leute als, was weiß ich, wir als Scientists zum Beispiel. Und damit sind mehr Leute erreicht. Wie ist das denn mit Sportlern?
Ja, letztlich. Entschuldigung.
Ja, sagen Sie euch.
Naja, ich wollte da so ein bisschen einsteigen, weil genau das ist ja die Aufgabe, der wir uns, glaube ich, auch insgesamt gegenüberstehen sehen, dass wir, also ich habe es so, wenn ich in meinen Twitter-Account gucke, dann hat man halt so seine Blase, das kennen wir alle ein Stück weit. Und da können wir uns ja alle den ganzen Tag lang gegenseitig versichern, wie wir die Dinge sehen. Das müssen wir uns aber gar nicht mehr gegenseitig versichern, weil wir es alle schon wissen. Sondern die Frage ist ja, wie schaffen wir diesen Sprung daraus? Wie schaffen wir es in dieser Klarheit, die Dimension dieser Klimakrise auch in Kreise hineinzutragen, die es eben bisher noch nicht so sehen oder so interessiert?
Ja, letzten Endes natürlich in die politischen Kreise, die es dann entscheiden werden, aber dazwischen gibt es ja viele Schritte und Stufen. Und der Sport ist ja auch was wirklich gerade in Deutschland, jetzt der Fußball zum Beispiel, sehr, sehr gehört wird. Also wenn ich mir das so anschaue, in der Presse, da jetzt zu dem Champions League-Finale zum Beispiel, also da hat man ja dann irgendwie 3 Tage lang irgendwelche Headlines gehabt mit irgendwelchen, sag ich mal, auch Nichtigkeiten letztlich. Sind Sie da auch dabei, dass Sie, sag ich mal, möglichst weitreichende Sportler, also je höher, je bekannter, desto mehr Reichweite natürlich, dass Sie solche Leute motivieren können, für Sports for Future auch mal die Stimme zu erheben, mal was zu sagen, irgendwie Öffentlichkeit zu machen?
Ja, also es geht ja nicht um Sports for Future, sondern es geht ja um das Thema an sich und also ob man das dann mit Sports for Future oder über Sports for Future tut oder für sich selber, das ist dann nochmal eine zweite Frage, aber wir haben es ja auch erlebt. Ich glaube, David Alaba hatte ja nach dem gewonnenen Finale auch ein T-Shirt an mit Black Lives Matter, sorry. Mhm. Und wir haben gerade ja gesehen, dass die NBA den Spielbetrieb abgesagt hat, was, glaube ich, auch ein Novum ist.
Ja, absolut.
Aufgrund des jüngsten Übergriffs dort. Und da sieht man natürlich, welche ungeheure Kraft Sport hat. Und mir fällt wirklich kaum etwas ein, was das auf ähnlichem Niveau kann. Und daraus entsteht ja dann das Maß an Verantwortung, das der Einzelne trägt. Wie gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit, wie gehe ich mit diesem Hebel um, der mir schon zur Verfügung steht? Natürlich geht es am Ende darum, dass politische Entscheider die richtigen Entscheidungen treffen dafür, dass wir diese Klimakrise bewältigen. Aber auf dem Weg dahin brauchen wir gesellschaftliche Akteure, die diese Unterstützung auch zum Ausdruck bringen, die wir dafür brauchen, dass sich die Akteure nicht davor scheuen, eben auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen, die oder zumindest mal auf den ersten Blick unbequem sind. Das haben wir uns bei Corona auch getraut. Und es ist jetzt wichtig, dass wir den Konsens dafür herstellen. Und dafür kann der Sport eine richtige Rolle mit einnehmen.
Auf jeden Fall, zumal der Sport ja auch, also es ist ja auch eine Weltgemeinschaft, die Sportlergemeinschaft über verschiedene Sportarten hinweg. Also das ist eine riesige Menge, also Verbindung riesengroß. Was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist natürlich, dass jetzt zum Beispiel ein Spieler, welches Sport, welche Mannschaft, egal, also sagen wir jetzt einmal Bundesliga, einfach um diesen Bekanntheitsgrad, der natürlich medialen Fokus erzeugt, sich des Themas bewusst wird, aber unsicher ist, also nicht jeder Spieler ist rhetorisch geschult oder kriegt die Sachen, sag ich mal, gut auf den Punkt und hat dann vielleicht auch einfach Sorgen, was zu sagen, weil, naja, auf der anderen Seite, der Gegenwind kann krass sein, wenn man einfach die falschen Worte wählt. Gibt es da Möglichkeiten, also haben Sie da vielleicht auch bei Sports for Future Möglichkeiten, solchen Spielern vielleicht einfach mal die kleine Schulung, Rhetorikschulung medial oder was auch immer zu geben, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich da sicherer zu bewegen und nicht diese Gefahr zu sehen, oh Gott, ich stelle meinen Ruf aufs Spiel und meinen Twitter-Account und vielleicht sogar meinen Vertrag.
Das ist ganz interessant. Also ich bin überhaupt kein Freund davon, das zu tun. Wir haben jetzt jüngst einen Fall, oder ich glaube gerade sogar morgen wird ein Beitrag gedreht in der Klima-Arena in Sinsheim, die ja auch ganz in der Nähe des Stadions von Dietmar Hopp und seiner Stiftung gebaut worden ist, der ja auch schon lange dort in diesem Bereich mit aktiv ist. Deswegen gibt es da natürlich eine kurze Verbindung. Dort auf jeden Fall wird ein Beitrag gedreht zum Thema Klimaschutz, Fußball und so weiter mit Olli Baumann, dem Keeper der TSG. Und ich wurde dann gebeten, eben eine kleine Briefinggrundlage mitzuerstellen. Und die Frage, ob man irgendwelche Sprachregelungen nennt man es dann ja sozusagen im Herrendeutsch. Und wir haben uns natürlich bewusst dagegen entschieden, weil das funktioniert einfach nicht. Wenn das nicht in einem drinsteckt und man das nicht selber in Worte fassen mag, dann hilft einem die beste Sprachregelung nichts. Deswegen ist das Einzige, was wir ihm jetzt an die Hand gegeben haben, sind Hintergrundinformationen darüber, was wir tun. Und dann muss er das sagen, was ihn dazu umtreibt oder auch nicht. Und das wissen wir auch, dann sind wir auch in dem Bereich Greenwashing, ja, nein. Wenn der Spieler das nicht mitträgt, dann funktioniert auch so ein Statement nicht. Und wenn das mitträgt, dann funktioniert es, weil es authentisch wird.
Ja, ich meine jetzt nicht, dass er irgendwas in den Mund gelegt kriegt, was für uns jetzt unsereins schön wäre, dass der Spieler sagt, sondern tatsächlich, es ist ja auch, also jetzt nicht so die Richtung Statements zum Spiel, wo viel geschult ist und man dann, sag ich mal, sehr unangreifbar was sagt, was vielleicht auch gar nicht so das ist, was man sagen will, sondern manchmal ist es ja wirklich, dass man, jemand, der rhetorisch nicht fit ist und sag ich mal, einfaches Beispiel, jemand, der seine Sachen immer sehr impulsiv auf Twitter raushaut und dieses Klimathema treibt ihn um und er hat es noch nicht gemacht, dem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, schreib deinen Tweet, schick ihn nicht raus und lese ihn dir am nächsten Tag nochmal durch und schick ihn dann raus. Also solche sehr einfachen Handlungsweisen, also sowas in der Richtung.
Ja, also das, also die so grundsätzliche Schulung in Bezug auf das, was dann auch in sozialen Medien passiert, kriegen die natürlich, obwohl ich glaube, mittlerweile braucht man denen das auch gar nicht mehr erklären. So.
Das ist besser,
in vielen Fällen ist es wahrscheinlich umgekehrt so. Ja. Jetzt bin ich auch schon 2 Tage älter als die Spielerinnen, die Spieler. Aber nichtsdestotrotz, ja, das, also da kann man natürlich unterstützen, wie in anderen Lebenslagen auch, aber wie ich schon sagte, im Grundsatz geht es, glaube ich, darum, dass es irgendwie der eigenen Haltung entspricht. Und ich denke auch jemand wie, also ein gutes Beispiel, das mir immer einfällt, ist natürlich so jemand wie Leonardo DiCaprio, der sich ja ganz stark exponiert über das Klimathema, dem aber auch dann permanent hinterhergerufen wird, dass er mit seinem Privatjet dann von A nach B oder so geflogen ist. Ich glaube sozusagen, dass derartige Schlüsse wird auch ein Spieler möglicherweise, da wird auch damit konfrontiert werden. Aber wir sprachen ja beispielsweise auch vorhin schon kurz über Nike Lorenz, die Hockey-Nationalspielerin, die ich ganz, ganz großartig und bemerkenswert finde, weil die Eigeninitiativ sich selber damit beschäftigt haben, wo fliegen wir eigentlich so die ganze Zeit durch die Gegend. Da gibt es auch so Weltturniere, wo die dann halt immer mal für ein Spiel dann von Kontinent zu Kontinent fliegen. Und was die gemacht haben, ist sogar zum Weltverband zu gehen und dafür zu werben, dass die Spiele günstiger gelegt werden, damit man weniger Flugmeilen auf dem Konto hat. Und haben dann zusätzlich dazu den sogenannten Hockeywald ins Leben gerufen, wo sie in der Nähe ihres Trainingsgebiets in Südafrika halt einen Wald aufforsten und haben über ihr Netzwerk angefangen, zigtausend Euro einzusammeln, um dieses Projekt zu finanzieren. Und derartige Initiativen und die so ganz stark von innen herauskommen, die finde ich einfach extrem großartig. Und sie werden ja mit ihr noch reden, die ist einfach für jemanden, der so jung und so viel auch mit seinem Leistungssport beschäftigt ist, extrem offen und reflektiert und wohltuend, als jemanden zu haben, der eben auch als Sports for Future Unterstützer auftritt.
Genau, also ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen gemeldet. Man merkt, da ist einfach auch wirklich eine Lust dahinter, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch ein intellektuelles Niveau, das zu begreifen. Das ist ja dann eine gute Mischung einfach. Also vor allem halt auch der Wille, ganz klar. Was ich sehr schön fand, habe ich mir fast komplett, also nennen wir es mal überflogen, eine Mischung aus überflogen und durchgelesen. Das ist auf der Seite von Sports for Future das Workbook für Vereine, weil was wir jetzt hier machen, kann ja sein, dass irgendein Verein das Interview hört und sich, sag ich mal, dann animiert fühlt und steht dann wieder Ochs vom Berg und weiß nicht, wie er es umsetzen soll. Kommt auf die Idee, okay, wir machen ein paar LED-Lampen rein. Ja, ist nicht verkehrt, aber ist halt vielleicht nicht die ganze Vehemenz von dem, was da passieren soll. Und da gibt es eben dieses Workbook auf der Seite von Sports for Future, wo doch sehr viel drinsteht. Können Sie mal kurz beschreiben, wie die Idee dazu kam, also ob das auch so ein Impuls war, den Verein helfen zu wollen und wie sich das dann so zusammengesetzt hat, also wer sich da vielleicht dann mitgearbeitet hat an diesem Workbook, dass
ja,
das so diese Form bekommen hat.
Also grundsätzlich wollen wir kommunikativ in Erscheinung treten. Wir wollen für den Sport sozusagen für Klimaschutz eintreten lassen. Aber wir wollen natürlich auch gucken, wie der Sport selber etwas beitragen kann. Das ist ja dann das Naheliegendste erstmal. Und so ist dann die Idee entstanden zu diesem Workbook. Viele der Dinge, die da drin stehen, gibt es an ganz vielen unterschiedlichen Stellen bereits. Also wir haben da jetzt auch nicht alles Mögliche neu erfunden, sondern haben einfach nochmal viel zusammengetragen, dann noch ein bisschen eigenes Know-how dazu getan und mit einer sehr engagierten jungen Frau, die sich auch im Bereich Vereinsmanagement, Vereinscoachings bewegt, Vanessa Nord, gemeinsam haben wir dann dieses Workbook erstellt und das ist jetzt kostenlos verfügbar bei uns auf der Seite und das geht so ein bisschen da rein, dass wir natürlich hoffen, dass es Vereine gibt oder Veranstalter gibt, die das nutzen, weil wir da versuchen, auch ganz einfache Ratschläge reinzunehmen, die man schnell und einfach umsetzen kann. Aber letztlich kann man natürlich das auch überall sonst machen und nicht nur im Sport. Und da im Sport viele Leute unterwegs sind, die dann im Beruf oder in anderen Lebensfeldern eben sich auch mit derartigen Entscheidungen vielleicht beschäftigen, das dann weiterhin auch nutzen können und wir dann eben auch den Multiplikatoreffekt, den der Sport mitbietet, nutzen können. Das ist so ein bisschen der Wunsch und der Gedanke, die Hoffnung dahinter.
Ja genau, das kam auch so rüber. Also man hat dann gemerkt, natürlich sind da Sachen, die auch jetzt explizit für Sportveranstaltungen gültig sind mit drin, aber es ist halt sehr viel weiter gegriffen. Also letztlich Sachen, die jetzt auch über das reine Veranstaltungsmanagement hinausgehen, also jetzt meinetwegen Konzert und darüber hinaus halt. Also auch Sachen, die man teilweise sogar im Privatleben nutzen kann. Also wo jetzt natürlich die LED-Birne der kleinste Schritt wäre, aber halt recht viel, naja, sehr, sehr interessant. Und das, wenn da jetzt Vereine das nutzen und nochmal Fragen haben, die können sich immer an Sie wenden, können fragen, okay, wie können wir das jetzt konkret umsetzen, wo ist vielleicht ein guter Anbieter, ein schlechter Anbieter, was können Sie empfehlen, solche Sachen, oder?
Ja, genau, wir machen sogar auch mit einigen unserer Netzwerkpartner, also beispielsweise mit der Deutschen Sportjugend, sind wir da schon etwas enger im Austausch und haben auch schon Workshops auf einer Hauptversammlung von denen mit unterstützt und machen auch gemeinsam mit Wissenschaftspartnern, also wir haben die Uni Bayreuth und die Cologne Business School als Partner mit oder als Kooperationsuniversitäten mit an Bord, mit denen man wir auch schon so Dinge gemacht haben wie Masterarbeiten vermitteln oder dann auch Hotspot-Analysen von bestimmten Ereignissen, wo wir dann eben auch am lebenden Beispiel quasi versuchen, dann diesen Impact zu zeigen und zu verringern.
Okay, eine Frage noch, also erstmal, wenn Sie jetzt zu diesen Sachen zum Sports for Future vielleicht oder auch was die TSG so macht, oder allgemein noch was sagen wollen, nur sagen, das wäre Ihnen jetzt in dem Interview einfach noch wichtig. Können Sie gerne machen. Ansonsten hätte ich einfach noch eine persönliche Frage und würde es dann dabei belassen. Haben Sie da noch was, wo Ihnen jetzt auf dem Herzen liegt?
Also natürlich sind wir gerade sehr aktiv auch über die Frage, wie können wir da weitere Akzente setzen und sind aber gerade dabei, ein etwas größer angelegtes Klimaschutzprojekt aufzuziehen, was wir über den Sport ins Leben rufen wollen. Da hat uns Corona so ein bisschen ausgebremst, weil wir dann natürlich auch Mechaniken einsetzen, die voraussetzen, dass Zuschauer da sind zum Beispiel. Insofern müssen wir uns da noch ein kleines Stückchen gedulden, sind da aber fleißig am Werke und hoffen, dass wir da dann auch nochmal etwas stärker in Erscheinung treten können und auch noch stärker etwas beitragen können zur Lösung der Krise.
Wollen Sie uns einen Tipp geben, in welche Richtung das geht? Oder ist
es noch ein bisschen? Ja, es ist ein gemeinschaftliches Klimaschutzprojekt, was so ein Stück weit auch in die Richtung geht, wie wir es bei TSG Hoffenheim schon machen, dass wir halt die Möglichkeiten, die einzelne Veranstalter, Vereine, Akteure haben, wie beispielsweise den Ticketverkauf nutzen wollen, um dort gemeinsam ein übergeordnetes Projekt zu unterstützen und ich sag mal so in nicht ganz vielleicht etwas pathetisch, aber zu sagen, so wir wollen, um zu zeigen, was in Gemeinschaft möglich ist, weil wir natürlich alle immer uns sonst in der Marginalität verlieren und vielleicht auch mal dahinter verstecken, aber wir wollen es eigentlich umdrehen und versuchen zu zeigen, dass wir einfach, wenn wir uns zusammentun, dass man dann einfach ganz viel schaffen kann.
Okay, genau, das klingt auf jeden Fall ambitioniert und das ist es ja, was wir brauchen. Jetzt haben wir ganz viel über das Klima geredet, über Sport und eigentlich immer nur diese Seite gehabt, dem Klima geht's schlecht. Also es zieht sich, ist natürlich auch so und es wird ja auch gerade nicht besser, aber warum interessiert uns das überhaupt, dass es dem Klima schlecht geht? Einerseits natürlich, klar, das Überleben ist relevant, aber es ist natürlich auch eine Frage von um das Ganze jetzt mal auf die positive Seite zu legen und auch mit dem Sport zu verbinden. Man hat ja auch einen gewissen Vorteil von der Natur. Ich will jetzt gleich mal ein paar Beispiele nennen, die auch mit dem Sport zu tun haben. Zum Beispiel ist es sinniger, jetzt einen Waldlauf zu machen als einen Parkplatzlauf in der Regel. Widersprechen Sie mir, wenn ich da falsch liege. Einfach beim Waldlauf werden mehr Muskeln angespielt als auf dem Parkplatz. Dann kommt natürlich auch dazu, dass man sagen muss, wenn ich Sport mache, da ist dann auch mein Atemapparat mit beteiligt. Und in Peking ist das vielleicht weniger gesund als in der Dresdner Heide. Und viele solche Sachen, da jetzt kommt natürlich dann noch obendrauf Ernährung. Wenn ich mich von McDonald's ernähre, werde ich wahrscheinlich nie Profisportler werden, wenn ich nur McDonald's esse. Das macht der Körper dann nicht mit. Das sind ja dann auch solche Wirkfaktoren wie gesunde Ernährung, die ja durchaus auch einen gewissen ökologischen Bezug hat und so weiter. Das ist ein ganz weites Feld. Was mich mal interessieren wird, weil Sie haben ja auch Bezug zum Sport. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie als Sportler mal wirklich aktiv waren, aber bestimmt in einer gewissen Weise, ob jetzt im Profibereich oder nicht. Haben Sie da selber ganz persönlich auch einfach so ein Erlebnis vielleicht oder einen Ansatz, wo Sie sagen, hey, hier ist es eine ganz klare Verbindung zu sehen zwischen Naturgesundheit, gutem Klima und dem, was am Sport beteiligt ist, nämlich der eigene Körper letztlich. Kann auch gerne ein bisschen pathetisch sein, einfach nur um mal diesen positiven Effekt.
Ja, ich suche gerade einen super Satz. tatsächlich ist es ja so, dass und das kennt ja jeder, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man quasi den Bezug von, wenn ich mich besser ernähre, geht es mir besser, also muss ich gucken, dass ich was für die Umwelt tue, weil dann geht es da auch besser. Ist eher so eine Frage von Achtsamkeit, also jeder, der sich draußen bewegt oder Sport macht und sich verausgabt, der spürt seinen Körper, der spürt auch die Umgebung anders. Und wenn man irgendwo morgens am Strand langläuft oder durch den Wald läuft und die Luft merkt und zurückkommt, fühlt man sich einfach wahnsinnig gut in der Regel. Und ich glaube dann, und man bemerkt vielleicht auch anders nochmal die Umgebung. Viele Radfahrer wissen das ja auch zu schätzen. Und dann muss man sich eigentlich aber die Frage stellen, was dann eigentlich Wert hat für uns so in der Gesamtheit. Und dann kommt man relativ schnell darauf, dass es die Natur tatsächlich natürlich ist. Und zwar nicht nur im übergeordneten großen Ganzen, wie jetzt im Fall der Klimakrise, sondern eben auch im ganz direkten Erleben. Und das zu schützen, das kann eigentlich ja nur jeden antreiben. Und vielleicht ist dann der Sport dafür nochmal ein zusätzlicher Träger, aber da kommt ja auch jeder sonst drauf, der irgendwie schöne Dinge in der Natur sitzt.
Genau, also das kann auch ein Wanderer sein oder jemand, der einfach in der Natur sitzt, aber wenn man jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, Fortnite zockt im Keller, hat man das Erlebnis dann nicht. Das war jetzt auch eine schöne Überleitung zur gleich dann kommenden Folge, also ein paar Tage später hochgeladen, wie wir am Anfang und zwischendrin schon erwähnt haben, die Nike Lorenz vom Mannheimer HC, auch bei Sports for Future und Initiatorin des Hockeywalds mit, ist richtig?
Ja, so ist es.
Und Hockey-Nationalspielerin werde ich heute Nachmittag gleich interviewen und da haben wir dann jetzt mit Ihnen quasi sehr viele theoretische Dinge betrachtet, auch sehr viel Überblick, was alles in Zusammenarbeit mit Sport möglich ist. Und naja, die nächste Folge wird dann eben mal genau diese Detailfragen, wie fühlt sich das als Sportler an, wie kann man da agieren, und natürlich der Hockeywald wird ein Thema sein. Ja, Herr Wagner, ich danke Ihnen schon mal für das Interview und wünsche vor allem jetzt auch gerade im Hinblick auf das Projekt, was Sie da planen, dass möglichst schnell wieder die Leute ins Stadion dürfen.
Das hoffen wir sowieso, aber auch mit dem Zusammenhang, genau.
Alles klar, danke sehr.
Dankeschön.